Ich will damit beginnen, die Teilnehmerin hier oben vorzustellen. Da ist Aline. Das Witzige an Aline ist, dass ich sie überhaupt nicht kenne. Sie ist eine typische Bekanntschaft in sozialen Medien. Und zwar habe ich mal einen Udo Lindenberg ganz toll gefunden, einen Udo Lindenberg-Film ganz toll gefunden und sie nicht. Und so ergab sich dann eine Debatte auf Twitter. Wir waren anderer Meinung, aber haben uns so respektiert, dass daraus dann eine Twitter-Bekanntschaft entstanden ist, wo wir sehr oft gegenseitig unsere Tweets liken. Aline ist seit 20 Jahren TV-Moderatorin und im Moment auch neuerdings Tagesspiegel-Kolumnistin. Hatice allerdings kenne ich schon ganz lange, über 20 Jahre. Sie ist auch Tagesspiegel-Kolumnistin. Kolumnistin, ich will mal sagen Kommunistin, Kolumnistin. Sie ist mehrfache Buchautorin, Journalistin, Moderatorin und sehr aktiv in den sozialen Medien. Und vor 3 Tagen haben wir über das Thema hier telefoniert und da platzte das so aus ihr raus, dass ich dann sie überredet habe, ich habe sie sozusagen hier reingequatscht in Clubhouse. Sie war bisher nicht hier und will eigentlich auch gar nicht hier sein. Vielleicht hat sie hier ihren ersten und einzigen Auftritt, um dann wieder zu verschwinden. Ich bin ihr sehr dankbar, dass sie aber das Thema so wichtig findet, dass sie gesagt hat, okay, mache ich, komme ich. Weil sie sich schon sehr lange mit dem Hass gegen Frauen, speziell in dem Fall gegen türkische Frauen, herumschlägt. Und darum habe ich ihr vorgeschlagen, dass sie, bevor wir jetzt ja die anderen Teilnehmerinnen vorstellt, mal aus ihrer langen Leidens- und Kampfgeschichte gegen Hass, der ihr entgegenschlägt, und zwar nicht nur im Netz berichtet. Hatice, du hast das Wort.
Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Einladung, Kurt, und vielen Dank. Ich weiß immer noch nicht genau, ob das mit dir überreden so gut war, aber ich will mal, weil du es ja auch gesagt hast, irgendwie, ich bin seit 25 Jahren im Journalismus und früher waren es die Leserbriefe, die man bekommen hat, aber so weit will ich gar nicht zurückgehen. Was mir ganz wichtig ist zu sagen, so hattest du es gerade schon gesagt, Frauen mit Migrationshintergrund, in meinem Fall mit einem türkischen Migrationshintergrund, und das Ganze fing ja schon einige Jahre vor den sozialen Medien an, und ich weiß nicht, ob einige von Ihnen wissen, von euch wissen, Political Incorrect, das ist ein rechtsextremer Blog, und lange vor den sozialen Medien wurden Frauen, ganz besonders eben Journalistinnen mit Migrationshintergrund, auf dieser Plattform quasi zum Abschuss freigegeben. Das fing so an, dass man irgendwie seine Kolumne geschrieben hat oder einen Artikel geschrieben hat, und PI, Political Incorrect oder PI News, hat das dann aufgegriffen und hat dann gesagt, schaut mal, was die Hatice Akgün da im Tagesspiegel geschrieben hat oder die Meli Kıyak in der Berliner Zeitung damals noch. Und so wurde dann noch die E-Mail-Adresse veröffentlicht. Damals, wie gesagt, waren wir alle noch nicht auf sozialen Medien, und wurde dann auf dieser Seite zum Abschuss freigegeben. Viele Betroffene, unter anderem auch ich, konnten damals eben nicht strafrechtlich gegen PI News vorgehen, weil von der Staatsanwaltschaft immer wieder gesagt wurde, dass man nicht ermitteln könne, wer presserechtlich verantwortlich für diese Seite ist. Und wer sich mal ein bisschen informieren möchte über PI News, die sind immer noch sehr, sehr aktiv, der kann auf die Seite von Korrektiv gehen, und dort gibt es einen wirklich sehr, sehr interessanten Beitrag zu PI News. Worauf ich hinaus will, ist, dass von vor 10 Jahren ungefähr, als die Sarrazin-Debatte anfing mit dem Buch Deutschland schafft sich ab, hat das eigentlich angefangen. Ich habe meine erste strafrechtlich relevante Morddrohung 2011 bekommen. Ich bin damit zum Staatsschutz gegangen. Ich habe das natürlich zur Anzeige gebracht. Ganz, ganz viele Verfahren damals wurden eingestellt, dutzendfach eingestellt, immer wieder mit dem genannten Grund der Staatsanwaltschaft, dass man nicht ermitteln könne, wer sich dahinter verbirgt. Im Falle von PI News war es eben, dass sie gesagt haben, dass der Server des Betreibers im Ausland stehen würde. Wie gesagt, es waren nicht eben Online-Kommentare, die man bekommen hat, sondern in diesem Fall waren es E-Mails oder aber auch Briefe direkt an die Redaktion. Wie gesagt, meine erste Morddrohung mit Einschaltung des Staatsschutzes habe ich 2011 bekommen. Und Hass und Drohungen, wie wir sie momentan haben, es wird ja immer so ein bisschen dargestellt, habe ich so das Gefühl, dass es jetzt so ein neues Phänomen ist über die sozialen Medien. Ganz ehrlich, für uns Journalistinnen mit einem Migrationshintergrund ist das ganz und gar nicht neu. Wir kennen das schon seit einem Jahrzehnt sehr, sehr gut. Was damals bei uns in den Redaktionen los war, möchte ich einmal ganz kurz zusammenfassen, weil das ganz wichtig ist, auch für die jetzige Zeit. Wir sind damals in den Redaktionen ein wenig so behandelt worden, als ob das so eine interne Angelegenheit der Journalistinnen mit Migrationshintergrund sei. Einige haben sich tatsächlich auch zusammengetan und haben diese diese Hate Poetry Veranstaltungen gemacht, weil sie am Ende nicht mehr wussten, wohin mit dem ganzen Dreck, der ihnen tagtäglich irgendwie in die Mailboxen reinflutet. Und wir haben sehr viel Aufmunterung bekommen von den Kolleginnen, wir haben viel Mitleid bekommen, wir haben viel Schockmomente bekommen, aber letztendlich diese Drohungen, mit den Drohungen hat man uns alleine gelassen, mit dem Gefühl, dass das eine Sache unter uns ist, dass es sie also nicht betrifft. Und die großartige Journalistin Melly Kyak, die übrigens nicht in den sozialen Medien ist, ich kann ihre Kolumne bei Zeit Online wirklich wärmstens empfehlen, die hat mal in einer Rede gesagt, und das möchte ich sehr, sehr gerne zitieren, weil es genau das ist, was heute auch wichtig ist zu verstehen. Sie schrieb, wenn wir eine Handvoll Kollegen mit etwas anders klingendem Namen uns vor 10 Jahren an unsere Kollegen gewandten und sagten, wir werden massiv bedroht, bitte unterstützt uns, dann war die Reaktion immer dieselbe, Gleichgültigkeit. Und der Irrglaube, dass das, was da gerade passiert, das Problem einer Minderheit sei, obwohl wir sagten, heute wir, morgen ihr. Und sie schrieb weiter, es hat 10 Jahre gedauert, bis die Kolleginnen diesen Hass als Problem erkannten und beschrieben. Also nochmal, für uns sind Drogen und Hass nichts Neues, sondern jetzt trifft es eben nicht nur die Journalistinnen mit Migrationshintergrund, sondern alle, die vermeintlich etwas schreiben, etwas veröffentlicht, etwas sagen, was den Leuten, denen das nicht passt, die dann eben mit Hass antworten, nicht in den Kram passt. Jetzt würde ich gerne einen Punkt anführen, weil es ganz wichtig ist. Mir geht es nicht darum, heute irgendwie Aufmerksamkeit für dieses Thema zu bekommen. Dieses Thema existiert in meinem Leben seit 10 Jahren. Ich saß vor 10 Jahren das erste Mal beim Staatsschutz. Wir brauchen keine Empörung mehr, wir brauchen keine Schockmomente mehr, wir brauchen auch keine Aufklärung mehr. Schon gar nicht brauchen wir irgendetwas, um das öffentlich zu machen. Jeder, der sich für dieses Thema interessiert, kann sich mit 2 Klicks da reinlesen. Alles ist parat. Alles ist dokumentiert. Es ist alles da. Man kann sich informieren. Deswegen finde ich es immer ein bisschen eigenartig, wenn dann immer wieder Situationen entstehen, wo dann die Empörung so groß ist, wo der Schockmoment so groß ist, die Ohnmacht so groß ist. Das Ganze hat sich eigentlich jetzt nur verlagert von den E-Mail-Hassbotschaften in die sozialen Medien. Da ist es noch einfacher geworden, die Leute zu attackieren. Es reicht aber nicht mehr, und jetzt schon gar nicht im Jahr 2021, wo das so präsent ist, sich zu empören oder schockiert oder ohnmächtig zu sein. Denn das ist ja genau das, was die Gegenseite will. Nämlich uns, ganz besonders uns Frauen, Angst einzujagen, damit man sich zurückzieht. Und Cord, ich habe es dir gesagt vor 3 Tagen, als wir telefoniert haben, eigentlich möchte ich gar nichts mehr dazu sagen. Ich lebe das jetzt seit 10 Jahren und ich bin eigentlich müde davon, ohnmächtig zu sein, müde davon, keine Worte mehr zu haben. Und im schlimmsten Fall passiert dann nämlich das, was mit Walter Lübcke passiert ist. Also es ist nicht mehr abwegig, dass auf Drohungen tödliche Angriffe folgen. Und das ist alles präsent, es ist alles da. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, nicht mal meine Situation ist neu. Wir müssen noch früher zurückgehen. Der NSU hat 10 Jahre lang eine Blutspur durch Deutschland gezogen, ohne dass die Morde in den richtigen Zusammenhang gestellt worden sind. Das sind die Angriffe gewesen. Und wie bei Walter Lübcke auch, sah sich der NSU nämlich als Vollstrecker. In dem Kennervideo des NSU sagten sie nämlich Taten statt Worte. Genau das, was der Mörder von Walter Lübcke auch gesagt hat. Also der Weg von der Hassmail oder vom Hasstweet oder von der Morddrohung bis zum tatsächlichen Mord ist gar nicht mehr so weit. Also es gibt gar nichts mehr aufzudecken, es gibt nichts mehr zu entlarven, es ist alles bekannt. Deshalb muss also die Frage nicht sein, was man tun kann. Wir wissen, was wir tun können, damit diese Drohung und der Hass aufhört. Und da gibt es meiner Meinung nach nur eine einzige Lösung, eine erbarmungslose Strafverfolgung. Wer im Internet hetzt und droht, muss viel, viel härter und effektiver verfolgt werden. Denn jede Drohung, die man auf der Straße, die man in seinem privaten Umfeld hat, ist ja strafrechtlich relevant. Und wer eine Morddrohung verfasst, muss auch mit allen Mitteln ausfindig gemacht werden und bestraft werden. Wir müssen also, und das ist mein letzter Punkt, wir müssen also den ganzen Spieß umdrehen. Wir müssen denen Angst machen, nämlich Angst davor, dass ihr Handeln Konsequenzen hat. Sie müssen zur Verantwortung gezogen werden. Solange die sich aber in Sicherheit wähnen, werden sie so weitermachen wie bisher, sondern sie werden die Drohung auch noch verschärfen mit dem Bewusstsein, mit dem Wissen, es passiert ja eh nichts, ich kann eh alles machen. Ich stelle mir das wie eine Art Schneeballsystem vor. Einen so hart nach allen Regeln der Justiz bestrafen, dass sich das innerhalb dieser Community wie ein Schneeballsystem verbreitet, dass mindestens 100 andere so Schiss haben, so Schiss in der Hose haben und sich dann 10-mal überlegen, ob sie die Drohung, die sie jetzt gerade verfasst haben, jetzt noch wirklich abschicken wollen. Und das ist das Einzige, was ich als Lösung sehe, jemand, der seit einem Jahrzehnt damit kämpft, gegen diese Hassbotschaften, gegen diesen Hass im Internet, wo auch immer. Es gibt nur eine einzige Lösung, strafrechtliche Verfolgung, weil das ist die einzige Sprache, die verstehen.
Hatice, danke schön für diese flammende Rede und für die Erfahrungen, die du hier gerade mit uns teilst. Es ist bestimmt nicht einfach für dich, da jetzt nochmal in dieser Scheiße zu wühlen. Insofern danke, sage ich hier schon mal auch stellvertretend für Kurt, der jetzt an mich gerade abgegeben hat. Ich möchte gleich mal eins sagen, bevor ich natürlich auch die anderen Teilnehmerinnen hier auf der Bühne vorstelle. Hatice, du hast natürlich vollkommen recht. Die Anklage brauchen wir, aber jede Strafe setzt eine Anzeige voraus. Und da gibt es Statistiken, dass sich immer noch viele Frauen nicht trauen, Anzeige zu erstatten oder vielleicht den Hass nicht richtig erkennen, sondern auf sich beziehen und denken, naja, vielleicht hat er recht gehabt, vielleicht bin ich selber schuld gewesen. Darüber und über alles Weitere werden wir hier heute sprechen und mit Basma, die auch hier bei uns ist. Und das passt ganz gut, Hatice, denn die Organisation von Basma habe ich über dich kennengelernt. Wir haben uns auch über Twitter kennengelernt, genauso wie ich und Kurt. Wir haben es allerdings währenddessen im letzten 12 Monaten schon ein paar Mal getroffen und sehr lieb gewonnen. Zumindest kann ich das von meiner Seite behaupten. Und du hast sehr mitgefiebert, wie viele andere auch auf Twitter, in der Wahlzeit. Es war ja nicht nur eine Wahlnacht rund um die US-Präsidentschaftswahl. Und du hast irgendwann so ein Stoßgebet gen Himmel, glaube ich, geschickt oder hast das Schicksal angeschrieben und hast gesagt, bitte, bitte, lass doch Joe Biden gewinnen. Und wenn das passieren sollte, dann spende ich mein Tagesspiegel-Honorar von einem Monat. Und zwar der Organisation Hate Aid. Und ich habe daraufhin geschrieben unter deinem Twitter-Account, super, Tige, ich mache mit. Und siehe da, wir sind ein bisschen ärmer geworden, aber wir wurden gehört. Basma, du bist hier bei uns von Hate Aid. Wir laufen hier bei Clubhouse alle nur unter dem Vornamen. Bei dir ist es allerdings so, dass du das ohnehin schon tust. Denn seitdem du diese Organisation mit unterstützt, die Betroffene unterstützen möchte, bist du selber in die Schusslinie geraten. Hate Aid hilft Opfern von digitaler Gewalt in akuter Notsituation. Also, Menschen, die Mord- oder Vergewaltigungsandrohungen erhalten, deren Adressen im Netz veröffentlicht wurden und die vor aller Augen beschämt und beschimpft wurden. Schön, dass du bei uns bist, Basma.
Ja, danke Aline und Hatice auch auf jeden Fall für die Spenden und danke auf jeden Fall, dass ich da sein kann. Ich freue mich auf heute und auf die Diskussion. Ja, mein Name ist Basma, ich bin Beraterin bei HateAid und genau, HateAid ist die einzige Beratungsstelle, die ausschließlich zu digitaler Gewalt arbeitet. Wir unterstützen unabhängig und überparteilich Betroffene von digitaler Gewalt, indem wir Betroffenenberatung machen, Kommunikationsberatung und Sicherheitsberatung und wir finanzieren zivilrechtliche Verfahren, damit auch Betroffene von digitaler Gewalt dabei, also damit Betroffene von digitaler Gewalt quasi sich rechtlich gegen ihre TäterInnen wehren können. Das ist genau der Punkt, was du angesprochen hast, Hatice, und auch mit dem Stichpunkt NSU, wenn man darüber nachdenkt. Bis heute hat sich nur ein Polizist entschuldigt für alles, was passiert ist in dem ganzen NSU-Prozess und die ganze Verschuldung von den Angehörigen damals. Also das hast du schon gesagt, es passiert sehr viel auf struktureller Ebene falsch. Das hast du auch, Aline, gesagt, dass tatsächlich ist das Problem, dass viele Frauen sich auch gar nicht trauen, überhaupt eine Anzeige zu machen. Und genau in dem Punkt wollen wir auch arbeiten. Ich muss hier, glaube ich, auch gar nicht sagen, was die Gefahren von digitaler Gewalt sind. Das hast du auch schon erwähnt, Hatice. Auf individueller Ebene leiden die Betroffenen massiv unter psychischem Druck. In manchen Fällen geht es auch ins analoge Leben. Frauen werden gestalkt und verfolgt. Auf beruflicher Ebene, wie es bei dir der Fall war, ist natürlich ganz schwer. Ich glaube, ich bin hier in einer Runde, wo sowieso nicht nur an den Speakers, aber auch in den, im Publikum sehr viele JournalistInnen da sind. Es werden auch gezielt Journalisten angegriffen. Das ist auch ein großes Problem, weil irgendwann fragt man sich auch, will ich wirklich diese ganze Mühe machen? Will ich wirklich über diese Themen schreiben? Das ist auch eine große Gefahr und das ist auch nicht nur eine Gefahr für die einzelne Person, sondern auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene. Es gab eine Studie in den USA 2018, wo 30% von JournalistInnen gesagt haben, sie würden aufgrund von digitaler Gewalt überlegen, ihren Job aufzugeben. Das ist eine krasse Gefahr und da stehen wir auch gerade. Und nicht nur jetzt, sondern wie du gesagt hast, für Personen, Persons of Colors, für Transpersonen ist es schon ein Thema seit Jahren. Und das ist jetzt nichts Neues sozusagen. Und diese klare Drohung auf gesellschaftlicher und politischer Ebene ist der Grund, warum wir auch versuchen, dass Prozesse und dieser ganze Strafverfahren, dass diese Prozesse zu erleichtern. Wir versuchen natürlich auch, irgendwie die Strukturen zu schaffen, damit auch Betroffene gar nicht diesen großen Aufwand haben und gar nicht so alleine stehen müssen. Es ist eben nicht so einfach, überhaupt rechtlich dagegen vorzugehen. Es ist mit sehr viel Aufwand und mit sehr viel Kosten tatsächlich verbunden. Und genau da wollen wir auch arbeiten. Deshalb agieren wir auch eben als Prozesskostenfinanzierer. Ich kann auch was zum Fall Renate Künast sagen, weil das ist ein Beispiel, wo eben an unterschiedlichen Stellen man merkt, wie krass die strukturellen Probleme sind. Ich will da gar nicht auf die ganzen Details eingehen, auch nicht mal die Wörter oder die Schimpfwörter wiederholen, aber sie wurde auf Facebook beleidigt und beschimpft. Eigentlich wollte sie in erster Stelle überhaupt die TäterInnen erreichen, ihre Identitäten herausfinden. Sie waren auf Facebook mit Pseudonymen, deshalb konnte man sie gar nicht so einfach finden. Und deshalb ist sie eigentlich gegen Facebook in erster Linie vor Gericht gegangen. Es waren 22 sexistische Kommentare und das Krasse ist, dass das Berliner Landesgericht hat entschieden, dass alle Kommentare nur eine Auseinandersetzung mit der Sache seien oder zulässige Meinungsäußerungen seien. Und es gab ja zwar an manchen Punkten geschmacklose Kritik, aber das seien alles keine Beleidigungen. Das ist natürlich erschreckend. Und das war der Punkt, wo wir auch mit Renate Künast gearbeitet haben. Sie hat dann Beschwerde eingelegt und das Landesgericht Berlin hat die Entscheidung in Bezug auf Sexäußerungen aufgehoben. Dann kam das Kammergericht Berlin, das ist die nächsthöchste Instanz sozusagen. Die hat nochmal Sex aufgehoben und wegen der restlichen Äußerungen haben wir Verfassungsbeschwerde eingelegt. Wir haben noch keine Entscheidung, wir warten noch drauf. Aber da kann man sehen, wie sehr viel schief in diesem Prozess gelaufen ist. Und das ist gerade bei einer Person, die eigentlich gegen Facebook und nicht mal gegen TäterInnen gegangen ist. Und wenn man darüber nachdenkt, das ist auf erster Linie, also die Probleme. Erstens, sie ist als Frau ist sie von sexualisierter Gewalt getroffen. Das passiert bei leider vielen Frauen, dass die Gewalt ziemlich sexistisch und richtet sich nach das Äußere, nach der Sexualität oder die Emotionalität von Frauen. Dass zweitens Plattformen nicht kooperieren, um TäterInnen zu finden. Bei den meisten Fällen ist es ja so, dass Betroffene, wenn sie einfach einen Kommentar auf Facebook oder bei anderen Plattformen melden, kriegen sie so eine automatische Antwort und das war's. Mehr nicht. Und es kann alles in diesem Kommentar sein, angefangen mit pornografischen Inhalten bis hin zu Gewalt oder Morddrohungen. Und das Einzige, was man bekommt, ist an erster Stelle so eine automatische Antwort. Normalerweise ist es ja so, dass bei Facebook, wenn es um eine Person, die in der Öffentlichkeit ist, dass Facebook teilweise kooperiert. Aber auch bei Renate Künast war es nicht der Fall. Und da fragt man sich, wann können Plattformen tatsächlich endlich die Verantwortung mittragen und auch mehr kooperieren. Und das Dritte, was auch im Fall NSU zum Beispiel auch eine Rolle spielt, wie werden Betroffene von Behörden behandelt? Gerade wenn es Frauen sind, wenn es Frauen of Color sind, wenn es Transpersonen, wenn es um digitale Gewalt ist, ist die Wahrscheinlichkeit umso höher, dass die Beschwerden und das Betroffene überhaupt nicht ernst genommen werden. Und das ist nochmal ein riesiges Problem, dass es fehlt sehr viel Sensibilisierungsarbeit bei den Behörden tatsächlich. Und bei dem Fall von Künast ist es natürlich ganz klar, dass Gewalt gegen Frauen auch einfach normalisiert ist. Dass sogar die Gerichte das nicht problematisch finden. Und das ist natürlich auch der Status quo. Und das bringt noch andere Probleme mit sich. Und das ist das aktuelle Problem, wovor wir jetzt gerade stehen.
Ich danke dir, Basma, dass du darauf verzichtet hast, die Beleidigung, denen Renate Künast ausgesetzt war, hier nicht wiederholt hast. Ich selber habe überlegt, ob ich das machen sollte, einfach um deutlich zu machen, wie krass diese Beleidigungen waren. Ich unterlasse das. Trotzdem hatte ich mich jetzt dazu entschieden. Aber es wird noch mal unfassbarer, wenn man sich das vielleicht noch mal durchliest, dass das Berliner Landgericht gesagt hat, diese Beleidigungen wären haarscharf an der Grenze des von der Antragstellerin hinnehmbar. Das Ganze als Auseinandersetzung in der Sache juristisch bewertet wurde, das hat nochmal sehr deutlich gezeigt, dass etwas sehr gehörig schiefgelaufen ist in unserem Land. Und insofern bin ich auch nochmal sehr dankbar für eure Organisation, dass ihr da im weitesten Sinne mitgeholfen habt, dass dieses Urteil später abgeändert wurde. Das ist eine sehr seltene Entscheidung gewesen, überhaupt in der deutschen Juristerei. Also, gut, dass du hier bist, Basma. Ich möchte gerne später auch noch ein bisschen dich befragen, wie genau ihr arbeitet, auch den wichtigen Punkt, wie ihr euch finanziert und ob es etwas kostet, wenn sich Leute bei euch melden. Das ist ja auch wichtig für die Zuhörerschaft. Vorher möchte ich allerdings auch Ann-Kathrin Riegel begrüßen, die hier bei uns ist. Gerade erst vor 6 Wochen, glaube ich, als Direktkandidatin für den Berliner Wahlkreis 83 für die FDP aufgestellt. Und das ist der Hippe-Wahlkreis, nämlich Friedrichshain, Kreuzberg und Prenzlauer Berg Ost. Hier bei uns bist du heute allerdings in einer anderen Funktion, und zwar als Beraterin für die digitale politische Kommunikation. Und du bist außerdem Vorsitzende des unabhängigen Vereins LOAD e.V. Was ist das, Ann-Kathrin?
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Beraten tue ich eigentlich kaum noch, das habe ich bis zum Sommer gemacht. Seitdem bin ich bei der Friedrich-Naumann-Stiftung und mache da was ganz Ähnliches wie bei LOAD. Bei LOAD beschäftigen wir uns mit Digitalpolitik, Netzpolitik im weitesten Sinne und haben da einen ganz starken Fokus auf das Thema Bürgerrechte. Wie kann ich also Bürgerrechte im Digitalen schützen? Sowas wie das Registermodernisierungsgesetz, was heute im Bundesrat beschlossen wurde, so ganz sexy Dinge, die aber teilweise super wichtig sind und wo ich mir wünschen würde, dass wir da viel intensiver drüber reden und diskutieren. Ich habe da gerade heute ein Radiointerview gemacht und versucht klarzumachen, warum ist das Thema Sicherheitslücken zum Beispiel auch super wichtig, auch ein Thema, was sich heute ein bisschen angrenzt, weil Sicherheitslücken in Software oder in Software allgemein eben auch genutzt werden können, um digitale Gewalt auszuüben, beispielsweise durch Stalking-Software oder Spying-Software, die auch ganz häufig gegen Frauen eingesetzt wird. Aber wir wollen ja heute über Hate Speech hauptsächlich sprechen, also Gewalt über Sprache, Schrift, die vornehmlich gegen Frauen ausgeübt wird. Und auch das ist ein großer Teil meiner Arbeit bei LOAD, denn hauptsächlich eben im Ehrenamt. Was kann man da eigentlich gegen tun? Tun wir da genügend? Und ich möchte Hatice ganz, ganz dolle danken für das, was sie gesagt hat, weil ich mache das erst seit drei Jahre sind jetzt bald, diese Digitalpolitik, und bin auch wahnsinnig müde. Politically incorrect kenne ich beispielsweise auch. Die sind mich nicht so scharf angegangen, wie es Hatice ergangen ist. Aber ich habe mal Islamwissenschaft studiert. Ich komme also aus einem ganz anderen Background. Und die gehen wirklich jeden Menschen, vor allen Dingen Frauen an, die irgendwas mit einem Thema zu tun haben, das sie nicht leiden können. Und das ist ganz häufig eben auch das Thema Islam oder Rassismus, und schreiben dann über Menschen. Und auch ich bekam dann auch bei weitem nicht so viele E-Mails wie andere. E-Mails von fremden Menschen, die mich dann erstmal aufklären wollten, auf was ich mich da eigentlich einlasse und so weiter. Also das Problem gibt es wirklich schon ewig, und ich habe das Gefühl, in dem Diskurs sind wir jetzt gerade erst so, wie Hatice sagte, aber wir müssen da endlich mal drüber sprechen. Weiter sind wir irgendwie nicht. Ich war auch in anderen Veranstaltungen, wo ich gedacht habe, Leute, es kann doch nicht sein, dass wir immer noch an dem Punkt sind zu diskutieren, ja, wir müssen Solidarität zeigen, das müssen wir, ist gar keine Frage. Aber wir gehen gar nicht wirklich dran an die Probleme. Und die haben Basma und Hatice eigentlich sehr, sehr schön gesagt. Es kommt total auf die Strafverfolgung an. Und da reden wir viel zu wenig drüber. Wir reden darüber, welche Verantwortung haben Plattformen. Und die haben eine Verantwortung. Basma hat das gerade sehr schön erläutert, wo da die Probleme liegen. Und da muss was getan werden. Aber es kann nicht alleinig darum gehen, was Plattformen zu tun haben. Heute war in der BZ in Berlin wieder ein schöner Artikel darüber, wie es eigentlich um das Justizsystem in Deutschland steht, die Digitalisierung des Justizsystems. Die sind absolut katastrophal aufgestellt. Wir merken es ja jetzt auch im Gesundheitswesen. Da gibt es keine E-Akten, da ist nichts digitalisiert. Da fragt man sich, wie sollen die schon mal mit Daten umgehen? Sind Daten überhaupt sicher? Das Kammergericht in Berlin, das gerade erwähnt wurde, wurde gehackt. Also es sind so ganz viele Brandprobleme noch, ne? Wie wird überhaupt mit Daten umgegangen, die gerade auch von Opfern dort verwendet werden? Und auch eben der Punkt, sind unsere Beamtinnen, Beamte überhaupt in der Lage, wirklich zu ermitteln? Verstehen die überhaupt das, was sie da machen sollen? Und das fängt eben mit dem Technischen an. Wir kennen das ganz häufig, die Stories, dass gerade Frauen, die Morddrohungen auf Twitter bekommen, zur Polizei gehen und sagen, sie möchten gerne Anzeige erstatten, und dann zurückgewiesen werden mit den Worten, hey, machen Sie doch Ihren Twitter-Account aus, so, machen Sie mal 2 Tage Ruhe. Und das kann es nicht sein, weil dort das Problem überhaupt nicht verstanden wird. Und ich glaube, wir als Gesellschaft sind auch immer noch nicht so weit, und auch das wurde bereits angesprochen, die Bedeutung dieser Drohungen vornehmlich gegen Frauen als Demokratieproblem zu sehen. Ja, da sind dieses Silencing, wie es sich nennt, von Frauen, ist ein massiver Angriff auf unsere Demokratie. Die soll nicht teilhaben. Und nochmal diese Problematik in den Justizbehörden, das ist alles so nochmal so Randphänomene, Probleme, über die wir zu wenig sprechen, wie wir das lösen können, die wir eben dann auch damit Auswirkungen haben. Und das ist der Punkt, warum ich sage, wir können nicht immer nur über die Verantwortung von Plattformen reden. Wenn wir über Rechtsextremismus in Polizeibehörden, rechtsextremistische Strukturen da nicht genügend reden, ja, also auch das hat alles Auswirkungen damit, dass sich Frauen, Menschen mit Migrationsgeschichte nicht trauen, dorthin zu gehen. Und gerade wenn wir sehen, dass das Mundtotmachen von Frauen eben auch ein Teil der Strategie von Rechtsextremisten ist. Ja, es ist nicht nur Rassismus, es sind nicht nur Antisemitismus, es ist auch das gezielte Mundtotmachen von Frauen. Und da sind halt so, also wahnsinnig viel größere Probleme. Und Hatice sagt, das ist eigentlich alles bekannt. Wir tun nur häufig nicht, also wir wollen es nicht sehen. Also ein Großteil dieser Gesellschaft will es nicht sehen. Und wenn ich auch heute noch von Männern erfahre, oh, ich habe mal mitbekommen, wie meine Kollegin öffentlich angegangen wird und dass ich das gar nicht so erfahre wie meine Kollegin, da frage ich mich, sorry, in welchem Jahr lebst denn du? Ja, also redest du nicht mit deinen Kolleginnen, merkst du sowas nicht, dass Frauen massiv schlimmer angegangen werden in der Öffentlichkeit? Und ich würde mir wirklich wünschen, dass wir deutlich produktivere Diskussionen über dieses Thema führen, weg, wie Hatice bereits sagte, von dem, gibt es überhaupt ein Problem, wie groß ist es eigentlich, hin zu wirklich effizienten Lösungen. Und da muss es dann eben sein, wie üben wir Druck auf Politik aus, dass die Justiz beispielsweise besser ausgestattet wird, ja, dass es mehr Schwerpunkt und spezialisierte Staatsanwaltschaften geht, wie die zentrale Anlaufstelle für Cybercrime in Nordrhein-Westfalen beispielsweise. Eine bessere Aus- und Fortbildung von Staatsanwältinnen und Richtern oder eben Polizeibeamtinnen. Und das fehlt mir komplett in der Debatte, wo es eben der Ansatz ist, um eben diese Strafverfolgung zu machen, um das möglich zu machen, was Hatice sagte. dass die Leute irgendwann, also die Polizei bei jemandem vor der Tür steht und sagt, bitte mitkommen. Und da würde ich mir wirklich wünschen, dass wir da ordentliche Schritte nach vorne machen und weiterkommen in der Debatte, weil das Thema ist essentiell. Es geht da nicht nur um Frauen, es geht da, glaube ich, um was viel Größeres und unsere Demokratie.